Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI und Technologie, der Praxispitch. Ich bin Yusuf und ich bin heute ausnahmsweise mal alleine hier am Mikrofon. Und zwar, der Christian kann heute leider nicht da sein, der ist nämlich im Urlaub. Das heißt, ihr bekommt heute eine Solo-Variante, keine Diskussionen, kein Hin und Her, sondern einfach nur meine Notizen. Es gibt ziemlich viel Stoff. Es gibt sogar einen richtigen Knaller. Wo fange ich an? Normalerweise würde ich jetzt grübeln, aber diese Woche ist die Antwort eindeutig. Die Story der Woche ist nämlich erst gestern reingekommen. Ich habe das Ganze in sechs Stationen eingeordnet. Also erstens die Hauptstory, Anthropic. Die Firma Intercloud hat gestern ihr neues Spitzenmodell Fable 5 veröffentlicht. Und das ist nicht einfach noch irgendein neuer Release. Da hängt diese Woche so ziemlich alles dran. Zwei Klassen KI, Börsengang, Datenschutz. Das wird der große Brocken heute. Zweitens räume ich danach noch kurz mit der Apple Keynote auf. Die neue Siri läuft, wie wir euch eh schon angekündigt hatten, auf einem Google Model, oh Wunder, aber im Sommer war die Show deutlich dünner. Das machen wir kompakt. Drittens reden wir übers Geld, also über die knallharte Ökonomie hinter der KI, warum euer KI-Tool demnächst auf einmal unkalkulierbar teuer werden könnte. Und viertens gucken wir mal auf die neuen Modelle abseits von Fable. Da gibt es ein paar richtig spannende Sachen, vor allem bei den kleineren, schlanken Modellen. Und fünftens, und das ist mein Deep Dive heute, wird es ein bisschen weird. Da geht es darum, dass KI inzwischen ihren eigenen Code schreibt und gleichzeitig als Cyberwaffe eingesetzt wird. Und das hängt enger mit Fable 5 zusammen, als euch lieb sein kann. Und sechstens, zum Abschluss, das große Bild: Politik entdeckt die KI. Also schnallt euch an, holt euren Kaffee oder was auch immer ihr gerade trinkt und wir legen los. Also fangen wir mit der Geschichte an, die diese Woche alles andere in den Schatten stellt. Gestern, am 9. Juni, hat Anthropic, das ist die Firma hinter dem KI-Model Claude, das wir hier auch selber die meiste Zeit nutzen, ihr neues Spitzenmodell veröffentlicht. Und das heißt Claude Fable 5. Und gleich vorweg, das ist nicht einfach wieder ein neues Model, wie ich schon gesagt hätte. Das hier ist ein Schritt, also das verändert quasi alles, ja, technisch, preislich und auch die Frage, wer überhaupt Zugang zu den besten KI-Modellen bekommt. Einmal zur Einordnung, damit ihr versteht, wo das Ding hingehört. Anthropic hat bisher drei Modellklassen. Also sortiert nach Größe und Preis: Haiku, das ist das kleine, schnelle, billige Modell. Sonnet, das ist die Mittelklasse, also quasi das Arbeitstier. Und Opus, das bisherige Topmodel. Fable 5 ist jetzt keine neue Version von einem davon, sondern eine komplett neue vierte Stufe oberhalb von Opus. Also Anthropic nennt das die Mythos-Klasse. Und meine Lieben, bei dem Wort Mythos müsste es jetzt bei euch klingeln, genau. Das ist der Codename, der seit Wochen durch die Berichte geistert. Das angeblich so gefährliche, unter Verschluss gehaltene Geheimmodel von Anthropic. Aber jetzt kommt der eigentliche Twist dieser Ankündigung. Anthropic hat nämlich nicht ein Model vorgestellt, sondern gleich zwei. Claude Fable 5, quasi 5 für die Öffentlichkeit, und Claude Mythos 5 für ausgewählte Partner. Das sind aber nicht zwei verschiedene Modelle, also Anthropic hat das selbst gesagt. Fable und Mythos 5 haben identische Gewichte, also Gewichte sind quasi die Milliarden Parameter, die quasi das Gehirn des Modells sind. Der einzige Unterschied ist die Sicherheitsschicht drumherum, also quasi die Rail, also die Railguards, ja. Fable 5 ist die Version mit einem dicken Schutzschild, also Schutzfilter, die die jeder kaufen kann, also quasi auch wir. Und Mythos 5 ist exakt dasselbe Model ohne diese Leitplanken. Und das bekommen nur Auserwählte. Sogar der Name, also die Namen sind ein kleines Wortspiel. Das erklärt Anthropic selbst. Fable kommt kommt vom Lateinischen. Fabula, das, was erzählen wir. Also das heißt, das, was erzählt wird. Und das ist sprachgeschichtlich dasselbe Wort wie das griechische Mythos. Also gleiches Model, zwei Erzählweisen. Da hat sich jemand auch schon was bei dem Namen gedacht. Aber der Reihe mal. Erstmal, wie gut ist das Ding überhaupt? Und die kurze Antwort ist, es ist mit Abstand das stärkste KI-Modell, das man aktuell benutzen kann. Ich gebe euch die wichtigsten Zahlen. Also der wichtigste Maßstab für Programmierer heißt SVE Bench Pro. Das ist ein Test, bei dem das Model echte Fehler in echten großen Softwareprojekten beheben muss. Also keine Schulbuchaufgaben, sondern richtige Arbeit an richtigen Code. Da erreicht Fable 5 80,3%. Das bisherige Topmodel Opus 4.8 liegt bei gut 69. Das beste OpenAI-Modell bei knapp 59. Google Gemini 3.1 Pro bei 54. Das ist kein knapper Vorsprung mehr. Das ist quasi eine komplett neue Liga. Und bei einem zweiten Test namens 40 Code, der nochmal deutlich schwerer Aufgaben auf Produktionsniveau stellt, schafft Fable 5 mehr als das Doppelte vom alten Opus. Und damit ihr nicht denkt, das sind nur Anthropics eigene Hochglanzfolien. Artificial Analysis, das ist ein unabhängiger Dienst, der alle großen Modelle systematisch durchtestet und vergleichbar macht, hat Fable 5 sofort auf Platz 1 seines Intelligence Index gesetzt, mit rund 5 Punkten Vorsprung vor dem besten Modell, das war übrigens Opus 4.8. 5 Punkte klingt jetzt wenig, ist auf der Skala aber ein ziemlicher Riesenabstand. Jo, was heißt das jetzt in der Praxis? Drei Dinge finde ich bemerkenswert. Erstens das Kontextfenster. 1 Million Token Kontextfenster heißt, ja, so viel kann das Modell gleichzeitig im Kopf behalten. Also 1 Million Token, das sind grob 700.000 Wörter, also mehrere dicke Bücher oder ein komplette Firmencodebase. Zweitens die Ausdauer. Ethan Mollick, also das ist ein Professor an der Wharton Business School, der jedes neue Modell als einer der ersten ernsthaft durchtestet, berichtet von Läufen von bis zu 12 Stunden am Stück, in denen das Modell eine mehrseitige Aufgabenbeschreibung komplett alleine abarbeitet. 12 Stunden, das ist quasi ein digitaler Mitarbeiter, dem man morgens eine Aufgabe gibt und abends ist es erledigt. Und drittens das Urteil von Simon Wilson, einer der bekanntesten unabhängigen Entwickler der Szene, der seit Jahren jedes Modell seziert und wirklich niemanden nach dem Mund redet. Der hat nach seinem ersten Testtag geschrieben, das Modell sei, Zitat, a beast. Also ein Biest. Langsam, teuer, aber es frisst sich praktisch durch alles. Und in einer einzigen Sitzung hat er ihm Arbeiten abgeliefert, für die er selbst mehrere Tage gebraucht hätte, inklusive Tests und Dokumentation. Und ich habe das selber auch natürlich getestet. Ich habe den Fable gestern in der Nacht gestartet und durch eines meiner komplexesten Coding-Projekte, was ich selber seit Wochen nicht lösen kann, selbst mit Opus 4.8 nicht, habe ich den einfach jetzt über Nacht gesagt, just fucking fix it. Und heute in der Früh bin ich aufgestanden und es ist gefixt, es läuft, es ist sauber und es funktioniert. Also, und es ist wirklich kein einfaches Produkt. Also das war im Konkreten, habe ich eine Art Lead Tracking System gebaut, wo ich eben Daten konsolidiere aus Google Analytics, Google Ads, Google Search Konsole, aus unserer Inbox, aus unserem CRM-System und all diese Daten zusammenwerfe und dann versuche, kanonisch nachzuvollziehen, welcher Kunde konkret über welchen Kanal, über welchen Klick, über welche Kampagne genau gekommen ist, wie viel Umsatz der gemacht hat und was ich tun muss, damit ich das wiederholen kann. Also wirklich, klingt jetzt einfach, ist aber ein fettes Riesenprojekt. Anyway. So, und jetzt kommt die Kehrseite und die hat es auch in sich, und zwar die Kohle. Fable 5 kostet über die API, also über die Programmierschnittstelle, über die Firmen und Entwickler das Modell einbinden, $10 pro Millionen eingehender Tokens und $50 pro ausgehender Tokens. Das ist eigentlich, um genau zu sein, exakt doppelt so teuer wie das bisherige Opus 4.8. Ich hätte es mir teurer vorgestellt, aber es ist trotzdem teuer. Und im normalen Cloud-Abo, also in den Plänen wie also von $20 bis zum Max-Account, die auch ich nutze, da ist Fable nur bis zum 22. Juni enthalten. Also eine Art Schnupperphase. Und das zählt dabei schon doppelt auf das Nutzungskontingent. Ab dem 23. Juni fliegt es aus dem Abo raus und kostet extra über sogenannte Usage Credits. Also das sind die Verbrauchsguthaben, die sie versucht haben, uns jetzt schmackhaft zu machen, wie so Prepaid-Karten. Ich glaube, beim Max-Account sind es irgendwie $200 oder $200, die man da kriegt. Aber es ist eigentlich ein Witz. Das ist eigentlich ein Novum. Also zum ersten Mal ist das beste Cloud-Modell dauerhaft nicht in der Flatrate drinnen. Also die beste Intelligenz gibt es nur noch gegen Aufpreis, aufgerechnet nach Verbrauch. Also, und das könnt ihr euch gleich mal im Kopf behalten, diesen Gedanken, und weil wir werden dann nachher in dem Geldblock über das Ende der Flatrate reden. Ja. Und damit ihr ein Gefühl für die Größenordnung kriegt, der Simon Wilson, von dem ich vorhin geredet habe, hat an seinem ersten Testtag $110,000 verbrannt, ja, an einem einzigen Tag. Davon $99 für eine einzige lange Agentensitzung. Also coole, atemberaubende Fähigkeiten, aber atemberaubend geht auch der Zähler quasi hoch, wie viel das kostet. Und jetzt noch ein Teil, der mich auch beschäftigt, die Sache mit den zwei Versionen. Wer bekommt denn nun dieses ungefilterte Mythos 5? Eh klar, das haben wir eh schon besprochen. Die ausgewählten Organisationen, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, aus dem Programm namens Project Glasswing. Ursprünglich nur 50 Organisationen gewesen und jetzt seit Anfang Juni auf 150 Organisationen ausgeweitet in über 15 Ländern. In der Tech-Community ist über die Zweiteilung sofort eine Grundsatzdebatte losgebrochen auf Hacker News. Das ist quasi die wichtigste Diskussionsforum der Tech-Branche. War einer der meistdiskutierten Beiträge, überschrieben mit sinngemäß: Fable 5 fühlt sich weniger an wie ein Produktlaunch und mehr wie eine Vorschau auf KI-Ungleichheit. Und genau das ist auch der Punkt. Also zwei Klassen KI, die auserwählte Regierungen, handverlesene Partner bekommen das volle Modell und der Rest der Welt bekommt die gedrosselte Fassung. Und ich finde, diese Sorge kann man jetzt nicht einfach nur wegwischen, denn sie könnte tatsächlich zur Blaupause werden. Für Spitzenmodelle, also wie diese auch verteilt werden. Wobei man fairerweise sagen, also erklären muss, wie diese Drosselung konkret funktioniert. Das ist nämlich durchaus gar nicht unclever. Vor dem Modell sitzen sogenannte Classifier, also Wächtermodelle, die jede Anfrage prüfen, bevor sie beim eigentlichen Model ankommt. Und wenn ein Wächter anschlägt, bei dem Thema wie Cyberangriffe oder Bio- und Chemiewaffen, dann bekommt nicht Fable 5 eine Anfrage, sondern automatisch das ältere Opus 4.8. Also das passiert laut Anthropic in weniger als 5% der Sitzungen. Es wird euch angezeigt und ihr zahlt für diese Antwort auch nicht die Febelpreise. Soweit so nachvollziehbar. Das Problem sind die Fehlalarme. Also auf Hacker News berichtet ein so Medizinphysiker sinngemäß, ich benutze beruflich nun mal dauernd das Wort nuklear, also ein Nuklear, also wahrscheinlich ein Radiologe, und zack, ist er gedrosselt. Ein anderer wollte medizinische Bilddaten auswerten lassen. Eine völlig normale Forschungsaufgabe. Wurde sofort als Bioterrorismusrisiko geflaggt. Also sogar eine harmlose Frage über Malaria wurde geblockt und eine ganz gewöhnliche Sicherheitsüberprüfung von einem Code wurde als Cyberrisiko eingestuft. Das heißt im Klartext, ausgerechnet die Leute in Medizinforschung und IT-Sicherheit, also genau die seriösen Fachanwender, landen überdurchschnittlich oft bei schlechten Modellen, ohne irgendwas Böses zu wollen. Wenn ihr so in einem Bereich arbeitet, also testet das unbedingt ja mit euren eigenen Anwendungsfällen und schaut es euch an. Und dann gibt es auch eine dritte Filterebene und bei der ist es nicht mehr ganz so lustig. Es ist nämlich rausgekommen, dass Anthropic hat es auch bestätigt, Fable 5 erkennt Anfragen, die mit der Entwicklung von konkurrierenden Spitzen-KI-Modellen zu tun haben. Also wenn jemand Hilfe dabei will, selbst ein großes Modell zu bauen, also dieses ganze Destillen, und bei solchen Anfragen liefert das Modell absichtlich schlechtere Antworten, ohne Hinweis, ohne Fehlermeldung, es wird einfach heimlich dümmer. Anthropic sagt, das betreffe nur 0,03% des gesamten Verkehrs, mag sein, aber der Punkt ist ein grundsätzlicher. Und Nathan Lambert, das ist einer von den angesehensten KI-Forschern vom Allen-Institut, also keiner, der reflexartig gegen Anthropic schießt, hat ihm formuliert, er sagt sinngemäß, ein KI-Modell, das automatisch weniger intelligent wird, ohne mich darüber zu informieren, ist im Kern genau die Sorte fehlgeleitete KI, vor der uns die Sicherheitsforscher immer warnen. Und dass sie diesmal absichtlich so gebaut wurde, ist auch fraglich. Und jetzt muss man noch ein Detail dazugeben, dann wird's vielleicht ein Schuh draus. Anthropic hat erst im Februar, also chinesische Konkurrenten vorgeworfen, über tausende Fake-Konten sogenannte Destillation betrieben zu haben. Also Destillation, auf Deutsch Destillation, heißt, man lässt das Spitzenmodell der Konkurrenz massenhaft Antworten erzeugen und trainiert mit diesen Antworten das eigene billigere Modell. Man melkt quasi die teure Intelligenz ab. Und wenn man das weiß, stellt sich die unbequeme Frage, ist dieser heimliche Filter wirklich zur Sicherheit oder ist das Wettbewerbsschutz im Sicherheitskostüm quasi? Ja? Eine Firma schützt ihr Geschäftsmodell und nennt es Verantwortung. Ich habe da ja eine andere Meinung dazu. Aber wir haben ja auch schon gehört, also Elon Musk hat das ja offensichtlich auch getan. Das ist jetzt sogar öffentlich geworden, dass er Grok mit Hilfe von Opus trainiert hat. Also Opus ist quasi der Papa von Grok, von dem Mecha-Hitler. So, ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Und damit zum Timing, denn das ist vielleicht einer der entlarvendsten Teile der Geschichte. Am 4. und 5. Juli, also letzte Woche, hat Anthropic noch öffentlich davor gewarnt, dass KI sich so schnell selbst verbessert und hat ein Bremspedal für die ganze Branche gefordert. Was es mit der Warnung genau auf sich hat, ja, hebe ich mir dann im Deep Dive noch genauer auf, weil das dann mein großes Thema sein wird. Aber einfach mal, um das Timing festzuhalten. Am 5. Juni fordert die Firma öffentlich eine Bremse und am 9. Juni, 4 Tage später, bringt dieselbe Firma das stärkste KI-Modell ihrer Geschichte auf den Markt. Buchbar über jede Kreditkarte, jeder kann das machen. Also TechCrunch hat das genüsslich in die Schlagzeilen gepackt, sinngemäß. Anthropic veröffentlicht sein mächtigstes Modell, Tage nachdem es gewarnt hat, KI werde zu gefährlich. Warum dieses Timing? Ein Blick auf den Kalender genügt. Anthropic hat am 1. Juni vertraulich seinen Antrag auf den Börsenzugang eingereicht, also das S-1-Filing. Das ist dieses Registrierungsdokument für die amerikanische Börsenaufsicht SEC. Die Bewertung, die dabei im Raum steht, das war zumindest die letzte Bewertung, ist 965 Milliarden, also knapp eine Billion. Ich denke, zum Börsengang wird es wahrscheinlich eher in demselben Segment sein wie SpaceX, also 1,5 bis 1,8 Billionen. Und der Börsengang soll im Oktober wahrscheinlich kommen. Und plötzlich ergibt das alles ein Bild. Also der Release ist auch eine Botschaft an die Investoren. Seht her, wir haben das beste Modell der Welt. Und der doppelte Preis ist die zweite Botschaft. Seht her, wir können damit auch richtig Geld verdienen. Ja, also es ist quasi so eine Art Machtdemonstration. Und so, bevor wir gleich zur Apple Keynote kommen, noch der Teil, der für euch im Unternehmen vielleicht das Wichtigste ist. Stichwort Datenschutz. In den Nutzungsbedingungen der neuen Mythos-Klasse steckt nämlich ein Satz mit einem kleinen Problemchen. Also sämtlicher Datenverkehr mit Fable 5 wird verpflichtend 30 Tage lang gespeichert zur Sicherheitsüberwachungszwecken. Und zwar, jetzt kommt's, auch für Kunden, die mit Anthropic vertraglich Zero Retention vereinbart haben. Also die Zusage, dass gar nichts gespeichert wird. Diese Zusage gelten für die Mythos-Klasse schlicht nicht. Trainiert wird mit diesen Daten laut Anthropic nicht, das muss man fairerweise dazu sagen, aber wenn ihr ein Unternehmen seid, das seinen Kunden in Auftragsverarbeitungsverträgen, also das ist der Vertrag nach DSGVO, in dem geregelt wird, wie ein Dienstleister mit personenbezogenen Daten umgeht, zugesichert hat, dass beim KI-Einsatz nichts gespeichert wird, dann dürft ihr Fable 5 Stand heute gar nicht erst einsetzen. Also prüft das, bevor ihr das Modell in eure Prozesse einbaut. Das ist die konkreteste Hausaufgabe quasi für alle, die das nutzen wollen für diese Woche. Und ganz zum Schluss noch zwei nüchterne Fußnoten, damit das hier keine Werbesendung wird. Erstens, das Model ist nicht fehlerfrei. Heise berichtet, dass es zwar 11 von 13 vergleichsweise, also vom Vergleichstest gewinnt, in einigen Tests aber halluziniert, also mehr halluziniert sogar als der Vorgänger. Also das stärkste Modell ist nicht automatisch immer das verlässlichste. Und zweitens, Meter, also das ist diese unabhängige Prüforganisation, die neue Modelle auf gefährliche autonome Fähigkeiten abklopft. Die kommt im Deep Dive auch nochmal vor. Die sagt, mehrwöchige Forschungsprojekte komplett eigenständig durchziehen, das kann auch dieses Modell noch nicht zuverlässig. Das wird also noch ein großer Schritt, da ist noch ein großer Schritt weg, also bis zu diesem Science Fiction, wo man das einfach der KI sagt und die regelt das. Und meine praktische Faustregel für euch, für lange, komplexe, eigenständige Aufgaben, also große Analysen, ganze Projekte, kann sich der doppelte Preis tatsächlich lohnen. Aber für Alltagskram bleibt Opus und Sonnet, also wirtschaftlich noch immer die beste Wahl. Und wer Fable über die API einsetzt, muss sich zwingend mit Prompt-Caching oder sowas beschäftigen. Das ist quasi ein Art Zwischenspeichermechanismus, durch den wiederholte mit geschickter Eingaben 90% billiger werden. Bei diesen Preisen ist das quasi keine Kür, sondern sollte man als Pflicht mal quasi reinbringen. Also schaut, dass ihr euren Agent Harness sauber habt und Prompt Caching einbaut. Ja, das ist also die Story der Woche. Das beste Modell der Welt, das man nur gefiltert bekommt, das nach 2 Wochen aus der Flatrate fliegt und das 4 Tage nach der Warnung vor genau solcher KI erschienen ist. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum die Geschichte, die eigentlich mal aus meiner größten, also ja, versteht ihr mal, warum das alles so ja, komisch ist. So, kommen wir zur WWDC, und zwar kompakt. Ich hatte für heute nämlich ursprünglich einen richtig großen Apple-Blog vorbereitet, aber Apple hat am 8. Juni seine größte Keynote gehalten auf WWDC. Das steht für Worldwide Developer Conference, also die jährliche Entwicklerkonferenz, auf der Apple zeigt, was im nächsten Jahr softwareseitig kommt. Und dieses Jahr eben das komplett neue Siri. Oh, Wunder. Ich bin, ja, mal ehrlich, je länger ich auf diese Keynote geschaut habe, desto klarer wurde, das war ja eine totale Nullnummer. Viel Show, viel Demos, aber nichts, fast nichts, was wir hier nicht schon erzählt hatten. Deshalb bitte ich das jetzt mal kompakt ab. 3 Punkte. Mehr echte Substanz hat die Woche in Cupertino nicht wirklich hergegeben. Erstens, ja, das neue Siri läuft im Kern auf einem Google-Modell, einem extra für Apple gebauten Gemini mit rund 1,2 Billionen Parameter. Und Apple zahlt dafür übereinstimmenden Berichten zufolge ungefähr $1 Milliarde an Google. Aber genau das hatten wir eh schon vor Wochen angekündigt, als es noch ein Gerücht war. Jetzt ist es offiziell, schön, aber eben keine Neuheit, sondern eine Bestätigung. Haken dran. Übrigens, wenn man 1,2 Billionen Parameter liest, dann könnte man sehr schnell die Annahme treffen, dass es sich wohl hier um Gemini 3.5 Flash handelt, weil das ist nämlich genau die Parameteranzahl, die mit 3.5 Flash genannt wurde. Das heißt, der Fokus liegt dann wohl eher auf Geschwindigkeit und nicht auf Know-how. Punkt 2. Ihr könnt euch künftig aussuchen, welche KI eure Siri im Hintergrund nutzt. Also Claude von Anthropic oder ChatGPT von OpenAI, Gemini oder Grok von xAI. Apple nennt das Extensions, also Erweiterungen. Klingt nach Revolution, war aber, wenn man kurz nachdenkt, völlig absehbar. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens Regulierung. Vorgaben wie der Digital Markets Act in der EU. Also das ist das Gesetz über digitale Märkte, das große Plattformkonzerne, die sogenannten Gatekeeper, dazu zwingt, ihre Systeme für Konkurrenten offen zu halten. Muss Apple sowieso offen halten sozusagen. Da macht man aus einer Pflicht lieber gleich so ein Marketing-Feature. Und zweitens, Apple verliert dabei eigentlich nichts. Ganz im Gegenteil, die ganzen KI-Anbieter laufen über Apples App-Store-Welt und App-Store verdient Apple an jeder Transaktion mit. Also Apple öffnet die Tür und kassiert gleichzeitig an der Tür. Und Punkt 3, das ist der einzige Punkt, bei dem ich wirklich hellhörig geworden bin, weil er eine alte These von uns bestätigt. Und zwar, Apple wird zum Private Cloud-Anbieter. Kurz zur Erklärung, Apple betreibt ein sogenanntes Private Cloud Compute. Das ist Apples so abgeschottete, verriegeltes Rechenzentrum, in das angeblich nicht mal Apple selbst reingucken kann. Und das neue Siri ist so gebaut, dass auch das Google-Modell innerhalb dieses verriegelten Raums läuft. Also Google liefert das Gehirn, sieht aber eure Daten nicht. Und jetzt denkt das mal zu Ende. Ich habe das ja letztes Jahr hier im Podcast genauso schon vorhergesagt. Und ich klopfe mir jetzt selbst auf die Schulter. Das ist Apples eigentliches KI-Geschäftsmodell. Also heute zahlt noch Apple an Google die 1 Milliarde, um das gute Modell zu kriegen. Aber das ist nur die Übergangsphase. Am Ende dreht sich der Zahlungsstrom um. Dann zahlen die KI-Labore, also Google, an OpenAI, an Anthropic, an Apple, damit sie über diese sichere Private Cloud überhaupt an die hunderte Millionen oder eigentlich 2 Milliarden iPhone-Nutzer rankommen. Apple muss nicht das beste Model bauen. Also Apple besitzt quasi die Tür zum Kunden und wird zur Mautstation. Und genau dieses Muster ist jetzt offiziell sichtbar. Also das heißt, sie bauen einfach eine Private Cloud und werden somit zum Hyperscaler, aber halt zu einem Premium Hyperscaler, und ihre Kunden sind die KI-Labore und nicht irgendwelche Endkunden. Der Rest der Keynote, also schnellere Apps, KI-Bildbearbeitung per Sprache, eine eigene Siri-App, ja, ist alles bla bla. Noch eine Randnotiz. Ja, das war übrigens Tim Cooks letzte große Apple Keynote. Also Apple, Tim Cook ist der ehemalige Apple-Chef. Zum 1. September übernimmt John Ternus. Ja, das ist quasi ein Ende der Ära. Und eine Gedanken nehmt aus dem Apple-Thema bitte trotzdem mit. Auch in dieser Kurzfassung, die KI zieht ins Endgerät ein. Also sie ist bald keine App mehr, die ihr öffnet, sondern sie sitzt im Betriebssystem. Ist immer da, mit Zugriff auf Mails, Kalender, Kontakte und Fotos. Also wer Apple-Geräte in der Firma hat, sollte sich mit dem, also vor dem Herbst die Frage stellen, wer kontrolliert eigentlich, welche Anfrage das Gerät verlässt? Und kann ich als Firma vorgeben, welche KI meine Mitarbeiter da auswählen dürfen? Also wenn deine Mitarbeiter Grok verwenden und deine Firmendaten und E-Mails dann an Grok geschickt werden, ist das vielleicht nicht das, was du als Arbeitgeber machen willst, ja? So, jetzt kommen wir zur harten Ökonomie. Das ist das nächste Thema. Wie gesagt, es geht ums Geld. Es geht darum, was KI eigentlich kostet. Und die Antwort ist diese Woche deutlich, deutlich mehr. Und vor allem deutlich unkalkulierbarer, als die meisten denken. Ihr habt es bei Fable 5 vorhin schon gehört. Das beste Modell fliegt aus der Flatrate. Und genau dieses Muster zieht sich gerade durch die ganze Branche. Also fangen wir mal mit einer Sache, die erstmal nach langweiligen Kleingedruckten klingt, aber in Wahrheit ein kleines Erdbeben ist. Und zwar Microsoft hat ja angekündigt, die Abrechnung für GitHub Copilot komplett umzustellen. Für die, die das nicht kennen, also GitHub Copilot ist eins der meistgenutzten KI-Werkzeuge für Programmierer weltweit. Das ist sozusagen der KI-Assistent, der Entwickler beim Coden hilft, den Code vorschlägt, vervollständigt und so weiter. Also ziemlich verbreitet auf jeden Fall. Und bisher hat das funktioniert wie bei einem Netflix-Abo. Du zahlst einen festen Betrag im Monat und dann nutzt du das, so viel du willst. Das nennt man eine Flatrate oder auch im Fachjargon Software as a Service Flatrate. Also SaaS, Software as a Service. Also du kannst die Software, du kaufst die Software nicht, du mietest sie monatlich. Und das Schöne an einer Flatrate ist, du weißt genau, was es kostet. Fester Preis, fertig. Und genau das ist jetzt vorbei. Also ab Juni 2026 stellt Microsoft auf ein nutzungsbasiertes Modell um. Das heißt, du zahlst für das, was du tatsächlich verbrauchst. Und zwar pro Token. Also nochmal zur Erklärung, ein Token ist im Grunde ein Wortbaustein. KI-Modelle lesen und schreiben nicht in Wörtern, sondern in kleineren Häppchen. Also ein Wort wie Hardware-Wartung sind dann 3, 4 Token. Und jedes Mal, wenn die KI etwas liest oder schreibt, kostet das Token. Und Token kostet Geld. Das heißt, was passiert da gerade? Die Vorhersehbarkeit von IT-Budgets ist von heute auf morgen einfach weg. Vorher wusstest du, ich zahle X pro Monat, jetzt weißt du, ich zahle, kommt drauf an, wie viel meine Leute jetzt benutzen. Und jetzt kommt der fiese Teil. Die Firmen drängen natürlich ihre Mitarbeiter jetzt gerade dazu, KI überall einzusetzen und produktiver zu werden. Oder? Und ja, nutz KI. Es gibt sogar einen Begriff sozusagen in der Branche, der heißt Token Maxing. Also das Maximieren von Tokennutzung. Und das Ergebnis ist, die Kosten explodieren förmlich. Es gibt tatsächlich schon Firmen, die deshalb über Entlassungen nachdenken. Nicht, weil die KI die Leute ersetzt, sondern weil die KI-Rechnung so hoch ist, dass sie woanders sparen müssen, um sie zu bezahlen. Und das ist nicht absurd, oder? Du sparst beim Personal, um deine KI-Rechnungen bezahlen, die du dann anschaffst, um Personal zu sparen. Das ist ein bisschen wie die Katze, die sich in den Schwanz beißt, ja. Der Fachbegriff, der hier übrigens wichtig ist, heißt Inference-Kosten. Also Inference ist das, in dem die KI tatsächlich arbeitet, also wenn eine Antwort generiert wird. Das Training, also das Bauen des Modells, ist eine Kostenseite, aber die Inference, also die laufende Nutzung, ist die andere Seite und fällt bei jeder Anfrage an. Und genau diese Inference-Kosten sind das große ungelöste Problem gerade. Lass mich das einmal konkret machen mit einem Beispiel, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Stellt euch vor, ihr habt ein kleines Ingenieurbüro, 20 Leute, und die nutzen alle so einen KI-Coding-Assistenten oder KI-Schreibassistenten. Bei den alten Flatrate hättet ihr gesagt, okay, 20 Lizenzen, jeder 30 Euro im Monat, macht 600 Euro, fertig. Das steht jetzt im Budget, da kann nichts passieren. Und bei einem Token-Modell ist das anders. Wenn jetzt einer eurer Leute auf die Idee kommt, KI ein riesiges Dokument anzupassen oder ein ganzes Projekt durchanalysieren zu lassen, dann verbrennt eine einzige solche Anfragen unter Umständen so viele Token wie sonst hunderte kleine. Und ihr steht da, ja, und ihr seht das nicht einmal in Echtzeit. Ihr seht das am Monatsende auf der Rechnung, und das ist genau das Problem. Aus einem planbaren Fixkostenposten wird eine Variable, ein schwankender Posten, den ihr im Vorhinein kaum noch abschätzen könnt. Das ist, als würdet ihr von einer Handy-Flatrate zurückgehen, wo man pro Minute oder SMS gezahlt hat. Nur dass halt die Kosten deutlich explodieren können. Also es ist quasi so, wie wenn man in Südafrika Roaming aufdreht. Ja, was machen jetzt die Firmen dagegen? Die bauen die sogenannten KI-Gateways. Also ein Gateway ist ein Tor, ein Kontrollpunkt. Also das könnte man machen. Es gibt schon Software dafür. Das heißt, die schalten zwischen ihren Mitarbeitern und der KI eine sogenannte Kontrollschicht, die guckt, ist das eine einfache Anfrage? Dann schicke ich sie einem billigen Modell. Ist das was Schwieriges? Erst dann darf das neuere Modell verwendet werden. Und die setzen harte Budgets pro Abteilung. Also das ist im Grunde so eine Art Kostenkontrolle, die man aus jedem anderen Bereich kennt. Nur dass es jetzt für KI-Anfragen gemacht wird. Das ist übrigens tatsächlich ein Geschäftsmodell geworden. Also diese Gateways gibt es jetzt. Und für die muss man natürlich auch zahlen. Und in diesem ganzen Kostendruck, jetzt wird es für uns in Europa nochmal interessant, steigen auf einmal die billigen Anbieter auf. Also allen voran DeepSeek. Das ist ein chinesisches KI-Unternehmen. Also und DeepSeek war im Juni der am stärksten wachsende Softwareanbieter überhaupt, weil US-Firmen händeringend nach günstigen Alternativen suchen. Und da muss ich als Praktiker einmal kurz den Finger heben und sagen, US-Firmen schicken ihre Daten an ein günstiges chinesisches Modell. Das ist, mag in den USA okay sein, aber bei uns im deutschen Mittelstand oder in Österreich mit DSGVO, Datenschutz, ist das ein bisschen heikel. Also wenn jemand zu mir sagt, hey, DeepSeek ist viel billiger, ja, stimmt, aber überleg dir gut, welche Daten du da reinschickst, weil die landen unter Umständen auf Servern, über die du keinerlei Kontrolle hast. Und das ist ehrlich gesagt für viele Anwendungen einfach keine Option, egal wie billig. Es gibt aber auch legitime Effizienzgewinne. Also es gibt zum Beispiel ein Tool namens Cursor, Composer. Darüber haben wir auch schon geredet. Cursor soll ja von SpaceX gekauft werden. Und das ist in unabhängigen Tests fast, ja, was die Qualität angeht, ebenso gut wie die teuren Modelle, aber kostet halt nur einen Bruchteil. Und das ist die eigentliche Botschaft hinter dem Ganzen. Auf dem Markt entscheidet gerade nicht mehr nur das schlaueste Modell, es entscheidet das Verhältnis aus Schlauheit und Preis. Die reine Intelligenz wird zur Massenware, also zum zur Commodity. Und das ist eine riesige Verschiebung gegenüber noch vor einem Jahr, wo alle nur geguckt haben, wer hat das klügste Modell. Heute heißt die Frage, wer hat das klügste Modell für den günstigsten Preis pro Anfrage? So, und das bringt mich jetzt zum zweiten Teil des Geldblocks. Und das ist eine Geschichte, bei der ich beim Lesen nochmal hingucken musste. Und zwar Google. Also bevor ich das nochmal hingehe, Fable 5 hat jetzt hier nochmal ganz neue Maßstäbe und hat ganz neue Enablements gesetzt. Für uns kommt es jetzt vielleicht so vor, als müsste man jetzt Fable 5 nutzen, egal was es kostet, weil es so viel kann. Das ist jetzt richtig, aber in 3 Monaten wird es Modelle geben, Open-Source-Modelle, die dieselben Fähigkeiten haben werden und deutlich günstiger sein werden oder vielleicht sogar lokal laufen. Also ja, das Wichtigste, das größte Modell ist relevant, ist auch wichtig, aber der Markt unterscheidet jetzt vor allem, wenn Anthropic jetzt anfängt, sozusagen diese Kosten auf API-Kosten und diese Unkalkulierbarkeit macht, dann wird sich das schnell wenden und sobald das erste Open-Source-Modell raus ist, das ähnliche Fähigkeiten hat, wird sich das sofort ändern. Also steigt nicht unbedingt sofort auf den Hype auf, nutzt es, solange ihr könnt. Also wenn ihr eine Flatrate habt, lasst es glühen. Ja, Fable 5, alle großen Projekte draufballern und schauen, dass es alles löst, was geht. Aber macht euch nicht abhängig davon. Und wartet, es wird in 3 Monaten, spätestens in 6 Monaten eine Alternative geben und baut euch vielleicht schon mal einen Agent Harness mit lokalen Modellen auf, weil ihr müsst nicht alles an das schlauste Modell geben. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum zweiten Block, und zwar Google kauft jetzt Rechenleistung bei Elon Musk, SpaceX. Also die mieten sich jetzt bei SpaceX ein. Klingt komisch, ist es auch. Aber ich glaube, ich kann es klar erklären. Google ist einer der reichsten Technologieunternehmen der Welt. Google hat dieses Jahr alleine über 180 Milliarden Dollar in den Ausbau eigener Rechenzentren gesteckt. Das ist eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Und obendrauf hat Google noch einen Aktienverkauf von 80 Milliarden angekündigt, um noch mehr zu bauen. Eingenommen haben sie dann übrigens 85 Milliarden. Und trotzdem reicht es nicht. Google kommt mit dem Bau nicht hinterher, weil die Nachfrage nach KI einfach explodiert. Und warum kommt selbst Google nicht hinterher? Das ist der eigentlich interessante Punkt, weil er etwas Grundsätzliches zeigt. Es liegt nicht am Geld, es liegt an der Physik. Wenn du heute die neuesten Nvidia-Grafikkarten bestellst, wenn du sie heute bestellst, dann liefern sie die erst in einem Jahr. Und das ist noch nicht mal, das ist noch das kleinste Problem. Große Probleme ist der Strom. Wenn du ein neues, riesiges Rechenzentrum ins amerikanische Netz zum Beispiel anschließen willst, dauert das alleine, also ist der Netzanschluss zwischen 5 und 10 Jahre. 5 bis 10 Jahre nur, um Strom zu kriegen. Und so lange kann Google natürlich nicht warten. Also mietet Google lieber, statt selbst zu bauen. Und jetzt die Zahlen zu dem Deal. Google zahlt ab Oktober 2026 bis Juni 2029 jeden Monat 920 Millionen Dollar an SpaceX. Jeden Monat. Dafür kriegt Google Zugang zu rund 110.000 Nvidia-GPUs im Colossus-Rechenzentrum in Memphis. Insgesamt hat dieser Deal ein Volumen von ungefähr 30 Milliarden. Und das ist noch nicht mal der größte. Anthropic zahlt ja, wie wir schon wissen, an SpaceX 1,2 Milliarden im Monat für die Rechenzentrumskapazitäten im selben Cluster. Das heißt, was passiert hier? SpaceX, die Raketenfirma, ist über Nacht zu einem der mächtigsten Vermieter von KI-Rechenzentren der Welt geworden. Die xAI-Übernahme war also keine so dumme Idee. Und jetzt nehmen wir mit dieser Compute-Vermietung über 2 Milliarden Dollar pro Monat ein. Aufs Jahr hochgerechnet sind das über 26 Milliarden. Zum Vergleich, SpaceX als Gesamtkonzern hat 2025 nur 18,7 Milliarden Umsatz gemacht. Das heißt, dieses neue Vermietgeschäft ist jetzt schon größer als der gesamte bisherige Konzern. Crazy, oder? Und das Ganze bereitet den Boden natürlich für den SpaceX-Börsengang, der unmittelbar bevorsteht. Heute wird das Pricing sozusagen gemacht und morgen geht's dann los. Aber die Bewertung, die da im Raum steht, ist immer noch 1,75 bis 1,8 Billionen Dollar. Ja, Billionen, da haben wir eh schon drüber geredet. Und als der Deal bekannt wurde, hat das sofort Schockwellen ausgelöst. Also die Aktie von anderen GPU-Vermietern wie CoreWeave sind um 7% eingebrochen. Sogar Nvidia hat über 6% verloren, weil die Anleger nervös werden, weil die Macht sich da bei SpaceX ein bisschen konzentriert. Jetzt muss ich noch etwas Bekanntes erzählen, dass es in den meisten Berichten total untergeht. Aber wenn man es einmal weiß, sieht man den ganzen Deal mit anderen Augen. Und zwar Alphabet, also Googles Mutterkonzern, hält selbst einen Anteil an SpaceX. Also berichtet werden so um die 6-7%. Das geht zurück auf ein Investment in 2015. Also Google mietet also nicht einfach nur Rechenleistung in einer fremden Firma. Google ist gleichzeitig Kunde und Miteigentümer von SpaceX. Und das heißt, wenn Google jetzt 920 Millionen Dollar pro Monat an SpaceX überweist, dann pumpt Google damit den Umsatz einer Firma hoch, die an Google selbst, also an der Google selbst beteiligt ist. Und das ausgerechnet wenige Wochen vor dem Börsengang. Ja, ich glaube, jeder versteht, was da passiert. Google hat ein knallhartes Eigeninteresse, dass SpaceX zum IPO so prall und gesund wie möglich aussieht. Und je höher die SpaceX-Bewertung, desto mehr ist auch Googles Anteil wert. Das ist jetzt nicht illegal oder so. Das will ich auch gar nicht sagen, aber man muss das halt wissen, weil es den Deal in ein anderes Licht rückt, klarerweise. Ein Teil des Umsatzes, der diese Riesenbewertung rechtfertigt, wird von einem Anteilseigner selbst quasi erzeugt. Und das ist schon ein bisschen, als würdest du dein eigenes Haus kurz vor dem Verkauf an deinen Bruder vermieten und im Exposé läuft super, voll vermietet. Nach der Bekanntmachung habe ich natürlich nochmal die Bewertung von SpaceX durchgerechnet. Das hatten wir ja schon vor zwei Episoden gemacht. Ist diese Bewertung von 1,75 eigentlich gerechtfertigt? Und wenn man sie an dem misst, was vergleichbare Firmen wert sind. Und dafür muss ich jetzt kurz erklären, in welcher Liga SpaceX jetzt mitspielt. Und zwar die Liga der sogenannten Neoclouds. Also neue Cloud-Anbieter, die im Grunde nichts anderes machen, als KI-Rechenleistung zu vermieten. Die bekannteste davon heißt CoreWeave, ist auch an der Börse. Und dann gibt's noch die alten Riesen, also die Hyperscaler. Das sind Amazon mit AWS, Microsoft mit Azure und Google Cloud, also die etablierten großen Cloud-Konzerne. So, und jetzt die Zahlen. Und die sind, erhellend, könnte man sagen. Der gesamte Neocloud-Markt, also all diese KI-Vermieter zusammen, hatten 2025 ungefähr 25 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Der gesamte Markt. Und jetzt ratet mal, wie viel SpaceX alleine mit seiner KI-Vermietung umsetzt. Über 26 Milliarden. Das heißt, SpaceX macht im Alleingang mehr Umsatz mit KI-Infrastruktur als der komplette restliche Neocloud-Markt. Das ist schon eine Hausnummer, das muss man schon anerkennen. Also zum Vergleich, der bekannteste Vermieter, so CoreWeave, macht etwa 5 Milliarden Umsatz. SpaceX macht also das Fünffache davon. Und selbst Oracles Infrastruktur liegt nur bei 18 Milliarden. Der Umsatz ist also real und riesig. Und dann daran gibt es einfach nichts zu rütteln. Aber, und jetzt kommt der spannende Teil, jetzt geht es um die Bewertung. Die Frage ist ja nicht, wie viel Umsatz, sondern wie viel ist die Firma im Verhältnis zu diesem Umsatz wert? Also dafür gibt es eine Kennzahl, die heißt Kurs-Umsatz-Verhältnis, auf Englisch Price to Sales. Das sagt einfach, wie viele Dollar Börsenwert zahle ich pro einem Dollar Jahresumsatz. Und da wird es interessant, CoreWeave, der direkte Vergleich, ist an der Börse ungefähr 11-mal seinen Umsatz wert, also Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11. Die großen etablierten Tech-Konzerne wie Amazon, Microsoft, Google liegen etwa nur zwischen 3 und 8. Und jetzt SpaceX, 1,75 Billionen Bewertung, geteilt durch 26 Milliarden Umsatz. Das ergibt ein Kursumsatzverhältnis von 67. Das heißt, wenn ich großzügig bin und den gesamten SpaceX-Umsatz dazu nehme, also auch Starlink und die Raketen, komme ich noch ungefähr auf 40. Das heißt, SpaceX wird beim Börsengang ungefähr 6-mal so teuer bewertet wie CoreWeave und gut 5-mal so teuer wie ein normaler Hyperscaler, gemessen am Umsatz. Und was heißt das jetzt im Klartext? Wenn man SpaceX nur mit der nüchternen Brille eines KI-Vermieters bewerten würde, also mit CoreWeave-Maßstab, dann wäre das Geschäft vielleicht 200 bis 300 Milliarden wert, nicht 1,7 Billionen. Das heißt, die anderen Billionen, die in dieser Bewertung stecken, das ist reine Zukunftsfantasie. Das ist die Wette auf Starlink, auf den Mars, auf Starship, auf die Idee, dass SpaceX irgendwann mal ein Monopol auf den Weltraum hat. Und ja, mein nüchternes Fazit, als jemand, der gern auf Zahlen guckt, der KI-Umsatz ist großartig fürs Schaufenster. Er macht die Story rund, er liefert die schönen wiederkehrenden Einnahmen. Die Investoren lieben das, aber er rechtfertigt die Mondbewertung nicht. Diese Bewertung ist keine Bewertung einer GPU-Vermietung, das ist eine reine Glaubensfrage. Und ob man an diesen Glauben glaubt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage nur 67 mal Umsatz. Das ist sportlich sehr, sehr sportlich. Heißt auch nicht, dass das irgendwann nicht mehr wird. Also man könnte jetzt hier noch den Kauf von Cursor dazu rechnen, dann kommen nochmal 4 Milliarden dazu. Wenn man das Wachstum von SpaceX oder von dem anderen Geschäft auch mal dazu rechnet, ich glaube, das sind dann auch nochmal 30% von 18 Milliarden. Also da kommen wir dann auch nochmal mit 5 Milliarden. Also dann kommt das Multiple schon runter auf 30 vielleicht, aber ja, es ist immer noch eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit. Was man aber sagen muss, ist, dass es extrem kapitaleffizient ist, weil XAI hat an die, ich glaube, 45 Milliarden ausgegeben und die Kohle kriegen sie jetzt in knapp unter 18 Monaten oder so kriegen sie die Kohle wieder rein. Und wenn sie jetzt genug Kapital hätten und nochmal Rechenzentren in der Geschwindigkeit ausbauen, dann könnte das tatsächlich auch ein interessantes Business werden. Aber da gibt es ja auch viele andere Player. Also nochmal eine Sache, Größenwahn. Elon Musk hat bei einem Investoren-Pitch moderiert ausgerechnet von Jamie Dimon, also dem Chef von JP Morgan, einer der größten Banken der Welt, Pläne für orbitale Rechenzentren vorgestellt. Also orbital, also im Weltraum, Rechencluster auf Satelliten, die mit unbegrenzter Sonnenenergie laufen und damit das ganze Stromproblem auf der Erde einfach mal umgehen. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt genial oder völlig irre finden soll. Wahrscheinlich beides. Aber es zeigt halt, wie ernst dieses Stromproblem tatsächlich ist. Und die Lektion aus dem ganzen Block mit diesem Geld, ganz praktisch für euch: Strom und Rechenleistung sind quasi das neue Öl. Wer den gesicherten Stromanschluss und die Chips hat, der hat die Macht. Und für jeden, der darauf angewiesen ist, dass die Cloud verfügbar ist, verlasst euch nicht blind drauf, dass unbegrenzte Kapazitäten da sind. Also das ist es nämlich nicht. Ja, das ist tatsächlich etwas, was man nicht vergessen darf. So, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik KI's Next Top Model, wo wir uns eine neue, also wo wir uns die neuen Modelle anschauen. Und ja, das Riesenmodell der Woche hatten wir ja schon mit Fable 5 ausführlich im ersten Block. Aber daneben kamen noch ein paar Sachen am ganz anderen Ende der Größenskala raus, die ich fast genauso spannend finde, weil sie einen Gegentrend zeigen. Und der Trend heißt: klein, schlau und effizienter schlägt riesig und teuer. Das ist, ehrlich gesagt, genau die Gegenbewegung zu dem, was ich euch gerade im Geldblock erzählt habe und zur Fable-Preisliste sowieso. Ja, mal noch kurz einen Schluck Wasser trinken. Fangen wir mit einem Modell an, das ich richtig beeindruckend finde. Es kommt von einem Startup namens Syphra aus San Francisco. Also das Modell heißt Zaia 1.8b, also das heißt 8 Billion, also 8 Milliarden Parameter. Und das Besondere ist die Architektur. Das ist ein sogenanntes Mix of Experts, also kurz MOE. Auf Deutsch heißt das Mischung von Experten. Und ich erkläre das mal in einem Bild. Stellt euch vor, ihr habt nicht einen Alleskönner, der jede Frage beantworten muss, sondern ihr habt ein Team von vielen Spezialisten. Und wenn eine Frage kommt, die nur einer, also ein passender Spezialist, da wird nur halt nur der passende Spezialist geweckt, und der kennt sich dann aus und der Rest schläft weiter und kostet keine Energie. Genauso funktioniert quasi das Mix of Experts. Das Modell hat zwar insgesamt 8 Milliarden Parameter, aber wenn es tatsächlich arbeitet, nutzt es nur knapp 760 Millionen davon. Also nicht mal eine Milliarde aktiv. Ja, und warum ist das so ein großes Ding? Weil das Modell dadurch so klein und sparsam ist, dass es problemlos lokal auf günstigen Geräten läuft. Sogar auf einem Smartphone. Es braucht kein riesiges Rechenzentrum. Und trotzdem, jetzt haltet euch fest, trotzdem schlägt dieses winzige Modell in unabhängigen Tests viel größere Modelle. Es schlägt zum Beispiel ein Modell namens Mistral Small mit 119 Milliarden Parameter, also mehr als 15 Mal mehr. Also das andere Modell hat 15 Mal so viel Parameter und verliert trotzdem. Und bei einem schweren Mathe-Test namens HMMT erreicht Zaia 1 89,6% und hat somit sogar Claude Sonnet 4.5 geschlagen, das bei 88,3 lag. Und auch beim Programmieren und beim logischen Schließen, also beim logischen Schließen erzeugt es gute Spitzenwerte. Also das nennt man übrigens Intelligenzdichte, also die Intelligence Density. Also wie viel Schlauheit kriege ich pro Parameter, pro Recheneinheit unter? Und die Lektion ist: die Stumpfe, ein Modell hat mehr Parameter als deins, verliert an Bedeutung. Es geht nicht mehr darum, wer den dicksten Motor hat, sondern wer ihn am cleversten baut. Und das finde ich ehrlich gesagt eine gesunde Entwicklung, weil es bedeutet, dass man richtig gute KI auch ohne Millionen Rechenzentren hinkriegen kann. Und überlegt mal, was das praktisch heißt, gerade für uns hier in Europa, gerade für den Mittelstand. Wenn so ein Modell klein genug ist, dass es lokal auf einem normalen Rechner oder sogar einem Handy läuft, dann heißt das, eure Daten müssen das Gerät gar nicht verlassen. Ihr müsst nicht mehr in irgendein amerikanisches oder chinesisches Cloud, ihr müsst nichts in eine Cloud schicken. Und das ist, wenn ihr mich fragt, die eigentlich gute Nachricht in diesem ganzen KI-Wahnsinn, während die Großen sich gegenseitig mit Billionen Rechenzentren überbieten, entsteht da unten bei den kleinen, effizienten Modellen die Möglichkeit für datenschutzbewusste Firmen KI zu nutzen, ohne die Kontrolle über ihre Daten abzugeben. Das löst nicht alle Probleme, klar, aber es ist eine Richtung, die ich für deutlich gesünder halte, als schick alles in den größten Anbieter und hoffe, dass es gut geht. Ja. Und das bringt mich gleich zum nächsten, und das hat, das passt thematisch perfekt. Eine Firma namens News Research hat etwas rausgebracht, das heißt Hermes Desktop, davon hatte ich auch schon mal geredet. Das ist ein KI-Agent, den ihr lokal auf eurem eigenen Rechner laufen lässt. Kann auf Mac, Windows, Linux. Also Agent, Erinnerung, ist eine KI, die nicht nur antwortet, sondern selbstständig Aufgaben erledigt. Und das Spannende, der zugrunde liegende Agent ist Open Source, also quelloffen. Jeder kann reinschauen und ihn nutzen. Der ist erst im Februar 25 gestartet und hat auf der Entwicklerplattform GitHub schon über 180.000 Sterne gesammelt. Das ist sowas wie die gefällt mir Angabe von Entwicklern. Und damit das am schnellsten wachsende Agent Framework der Welt. Aber jetzt kommt das, was ich technisch wirklich clever finde. Die meisten KI-Agenten sind, wie man sagt, zustandslos. Das heißt, jede Aufgabe fängt bei Null an. Der Agent erinnert sich an nichts. Egal, ob er diese Aufgabe schon 100-mal gelöst hat, beim 101. Mal fängt er wieder von vorne an. Das ist, als würde ihr jeden Morgen aufwachen, müsstet lernen, wie man Kaffee kocht. Hermes macht genau das anders. Hermes hat ein sogenanntes Closed Learning Loop, eine geschlossene Lernschleife. Nach jeder Aufgabe schaut der Agent, hat das geklappt? Wie habe ich das gelöst? Und dann speichert er den Lösungsweg als wiederverwendbare Fähigkeiten, also Skill, ab. Ganz simpel als Textdatei in einer kleinen lokalen Datenbank. Und wenn dann später eine ähnliche Aufgabe kommt, dann kramt er dieses gespeicherte Skill raus, statt alles neu und teuer zu rechnen, also neu zu berechnen. Und das Ergebnis ist messbar. Agenten, die sich, mehr als 20 solcher Skills selbst aufgebaut haben, erledigen neue Aufgaben im Schnitt 40% schneller und sparsamer. Das heißt, dieser Agent wird mit der Zeit besser, weil er aus seiner eigenen Erfahrung lernt. Und das Ganze läuft mit einer richtig grafischen Oberfläche, mit Sicherheitsabschottung. Also auch für Leute, also ohne Programmierkenntnisse, das kann er das nutzen. Ich finde das sozusagen ein bisschen Vorgeschmack darauf, wohin die Reise geht. Weg von KI in der Cloud hin zu KI, die bei euch lokal läuft und mit euch mitlernt. Apropos KI, die sich selbst verbessert, da gibt es noch ein drittes kleines Puzzleteil, das genau in diese Richtung zeigt. Und das hebe ich mir bewusst hier auf, weil es später im Deep Dive nochmal wichtig wird. Also ein japanisches Startup namens Sakana AI hat im Juni ein eigenes Labor gegründet, das Sakana AI RSI Lab. Und an der Stelle muss ich kurz einhaken, weil Sakana für uns ja ein alter Bekannter ist. Über diesen Laden und den Ansatz haben wir hier nämlich schon mehrfach gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Darwin-Gödel-Maschine und später die Huxley-Gödel-Maschine, also die sich selbst verbessernden evolutionären KI-Agenten. Das hatten wir das erste Mal vor über einem Jahr auf dem Tisch, so im Mai, Juni letzten Jahres, dann nochmal im November und auch dieses Frühjahr. Das Thema zieht sich bei uns schon eine ganze Weile durch, und genau deshalb finde ich es bemerkenswert, dass die jetzt ein eigenes Labor nur dafür aufmachen. Die meinen das schon recht ernst. Also RSI Lab, das steht für Recursive Self-Improvement, also rekursive Selbstverbesserung. Das ist der Fachbegriff für die KI, die sich selbst immer weiter verbessert. Also merkt euch das Wort, das kommt gleich nochmal. Und das Spannende an Sakana ist der Ansatz. Also die wollen KI nicht nur durch immer größere Rechenzentren verbessern, sondern durch Evolution, also durch ein Prinzip, dass sie sich der Natur abgeschaut haben. Man erzeugt viele Varianten, lässt die gegeneinander antreten, die besten überleben und werden weiterentwickelt. wieder und wieder. Das ist quasi Darwin für KI-Modelle. Und jetzt ergibt im Nachhinein auch der Name Darwin-Gödel-Maschine Sinn, über die wir damals gesprochen hatten. Statt rohe Rechengewalt zu nutzen, nutzt man Auslese. Und ich finde das deswegen erwähnenswert, weil es zeigt, es gibt Leute, die suchen ganz bewusst einen Ausweg aus diesem immer größer, immer teurer Wettrüsten, von dem ich euch schon beim Geldblock da vorher erzählt hatte. Und bevor wir weitergehen, noch kurz eine Sache, die zwar kein neues Modell ist, aber strategisch riesig. Also OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat verkündet und jetzt zitiere ich, Chat is dead, also Chat ist tot. Das ist ein hochrangiger AI-Mann der Financial Times gesagt und meint damit die Ära, in der man eine Frage tippt und eine Antwort kriegt, geht zu Ende. Stattdessen baut OpenAI ChatGPT komplett um. Zum größten Umbau seit dem Start 2022. Aus dem Chatbot soll eine sogenannte Super-App werden. Also eine Super-App, das ist eine App, die ganz viele Dienste unter einem Dach bündelt. Also das Vorbild ist WeChat aus China, wo du in einer einzigen App chattest, bezahlst, einkaufst, Taxi bestellst, alles. Genau wie die Allzweck-App soll ChatGPT werden. Mit KI-Agenten, mit Programmierwerkzeugen, mit Bildgenerierung und mit Anbindung an Firmen wie Canva oder Booking.com. Wollen wir nur noch kurz einen Schluck Kaffee nehmen? Die Zahlen dahinter sind recht beeindruckend. Also OpenAI Programmierwerkzeug Codex hat sich ja seit Februar versechsfacht auf über 5 Millionen wöchentliche Nutzer. Und am 3. Juni haben sie das nicht nur für Entwickler geöffnet, sondern auch für Produktmanager, Juristen, Analysten, also auch für Leute, die gar nicht programmieren. 2 Millionen Unternehmen nutzen inzwischen OpenAIs Werkzeuge. Und die machen 40% des Umsatzes aus. Es gibt sogar einen neuen Lockdown-Mode, also einen Sperrmodus, der für Firmen das Webbrowsing und den Agent-Modus einschränkt, damit nichts Unkontrolliertes passiert. Und genau das ist auch der Punkt, der mich daran am meisten interessiert. Also wenn KI-Agenten selbstständig handeln, in eurem System, in eurem CM, in eurer Buchhaltung, dann braucht ihr Leitplanken. Dann braucht ihr klare Regeln, was die KI darf, was nicht. Also die Ära Chatbot für Mitarbeiter geht zu Ende und die Ära KI erledigt selbstständig mehrstufige Aufträge, fängt an. Und das verändert ziemlich grundlegend, wie man KI in einer Firma einführt. Und wisst ihr was? Also lass mich ganzen Modelblock mal mit einem klaren Appell zusammenbinden, weil ich glaube, das ist die wichtigste praktische Botschaft heute, gerade für uns in Europa. Schaut mal, was hier gerade zusammenkommt. Also auf der einen Seite haben wir gesehen, die KI-Kosten für KI aus der Cloud explodieren. Die Token-Modelle machen eure Rechnungen unkalkulierbar. Und es gibt sogar Firmen, die deshalb über Entlassungen nachdenken. Auf der anderen Seite sehen wir genau hier in diesem Block, es gibt inzwischen kleinere, hocheffizientere Modelle wie Zarya 1, der lokal auf eurem eigenen Rechner läuft. Und es gibt offene Werkzeuge mit Hermes Agent, mit denen man das auch ohne Programmierkenntnisse bedienen kann. Und für mich ist die Schlussfolgerung daraus glasklar. Für jedes europäische Unternehmen ist jetzt der Moment gekommen, sich ernsthaft mit lokaler Inference-Lösungen zu beschäftigen. Also Inference, erinnert euch, das ist die laufende Nutzung der KI. Und lokal heißt einfach auf eurer eigenen Hardware, in eurem eigenen Haus, statt in irgendeiner amerikanischen, chinesischen Cloud. Fangt an zu experimentieren. Nehmt euch ein kleines Open-Source-Modell. Nehmt euch ein offenes Harness, also eine quelloffene Steuerung, so ein Steuerungsgerüst. wie den von Hermes, den wir gerade hatten, oder sowas wie OpenSpec, und probiert aus, was damit in der Firma geht. Warum? Ganz einfach, damit ihr nicht eines Tages vor der absurden Entscheidung steht, die ich vorhin beschrieben habe, nämlich Mitarbeiter entlassen zu müssen, nur um eure KI-Rechnungen bezahlen zu können. Wenn die KI bei euch lokal läuft, dann ist die Rechnung kalkulierbar. Eure Daten bleiben im Haus, ihr seid nicht abhängig von einem amerikanischen Anbieter, der morgen seine Preise verdreifacht oder seine Abrechnungsmodelle umstellt. Das ist ehrlich gesagt einer der vernünftigsten strategischen Schritte, die ein Mittelständler dieses Jahr machen kann. Nicht alles auslagern, nicht blind dem Hype hinterherrennen, sondern Kompetenz im eigenen Haus aufbauen, klein anfangen, ausprobieren, und zwar jetzt. Nicht erst, wenn die erste Schockrechnung kommt. So, jetzt kommt der Teil, auf den ich mich, weiß nicht, freuen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein Teil, der mich diese Woche am meisten beschäftigt hat, war mein Deep Dive. Und zwar hat die Firma Anthropic, genau wie schon, also schon wieder Anthropic, Fabel 5 Firma aus dem Block 1, am 4. Juni einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel When AI Builds Itself, auf Deutsch. Wenn KI sich selbst baut, wohlgemerkt 5 Tage vor dem Fable Release. Und das ist kein Marketing Paper, das ist im Gegenteil eine ziemlich ehrliche, fast unberuhigende Selbstoffenbarung. Anthropic hat da interne Zahlen aus den eigenen Serverräumen offengelegt und zeigt, diese rekursive Selbstverbesserung, ihr erinnert euch das Wort von Sakana, eben RSI, die KI, die sich selbst verbessert, die ist nicht mehr Zukunftsmusik. Die hat schon angefangen. Und jetzt die Zahlen, die mich echt ins Grübeln gebracht haben, im Mai 2026 wurden über 80% des gesamten Programmcodes, der bei Anthropic in die echte produktive Systeme eingebaut wurde, nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern von KI Cloud selbst. 80%. Und wenn man experimentell Sachen dazu, also wenn man diese ganzen experimentellen Sachen dazu zählt, sind es sogar über 90%. Zum Vergleich. Bevor Anthropic im Februar 2025 sein Werkzeug Claude Code eingeführt hat, lag dieser Wert im niedrigen einstelligen Bereich. Also vorher ein paar Prozent, jetzt über 80. In etwas mehr als einem Jahr. Das heißt, die menschlichen Ingenieure bei Anthropic schreiben kaum noch selbst Code. Die sind im Grunde nur noch Direktoren, die der KI sagen, was sie tun soll und dann den Output kontrollieren. Einer der Top-Ingenieure hat in einer internen Umfrage gesagt, er habe seit 5 Monaten keine einzige Zeile Code mehr selbst getippt, weil Claude die Arbeit einfach fehlerfrei macht. Und die Produktivität ist explodiert. Ein durchschnittlicher Anthropic-Ingenieur liefert heute 8-mal so viel Code wie noch vor ein paar Jahren. Und in einer Umfrage unter 130 Forschern, die gaben an, ihr wissenschaftlicher Output hat sich vervierfacht. Aber jetzt kommen die Zahlen, die wirklich untermauert sind. Es gab einen Test, bei dem das Modell seinen eigenen Trainingscode optimiert, also schneller machen sollte. Vor einem Jahr, im Mai 25, hat Claude in dem Test eine Beschleunigung um den Faktor 3 geschafft. Das Modell, das damals intern noch unter dem Codenamen Mythos lief, also genau das Modell, das seit gestern in der gefilterten Fassung als Fable 5 für heute von uns buchbar ist, hat im April 26 bei genau demselben Test eine Beschleunigung um den Faktor 52 geschafft. Also Faktor 52 im Verhältnis zu Faktor 4. Ja. Ein hochqualifizierter Mensch, also menschlicher Forscher, bräuchte für eine Beschleunigung den Faktor 4 ungefähr 4 bis 8 Stunden Arbeit. Die KI macht ein Vielfaches davon in Sekundenbruchteilen. Und es geht weiter. Also die Erfolgsquote bei richtig schweren offenen Programmieraufgaben ist innerhalb von 6 Monaten von 26% auf 76% gestiegen. Und die Zeitspanne, die so eine KI selbstständig am Stück arbeitet, ohne dass ein Mensch eingreift, wächst immer noch rasant. Also im März waren das Aufgaben von rund 4 Minuten Dauer. Heute kann das Modell Aufgaben bearbeiten, die 12, 16 Stunden dauern. Ein unabhängiger, also die Mieter, das ist diese unabhängige Prüforganisation, bestätigt, dass Mythos fehlerfrei über mindestens 16 Stunden autonom arbeiten kann. Fehlerfrei. Es gab sogar ein Experiment, da haben 2 erfahrene menschliche Forscher in einem ganzen Arbeitswoche 23% eines Forschungsproblems gelöst. Die KI-Agenten haben in derselben Aufgabe 97% gelöst. Sie haben selbstständig neue Hypothesen aufgestellt, eine Testumgebung programmiert, die Experimente durchgeführt und ausgewertet. Das Ganze hat etwa $18.000 Rechenkosten gekostet. Und um ehrlich zu sein, $18.000, dass eine Maschine ein Forschungsproblem zu 97% löst, an dem 2 Profis eine Woche lang nur ein Viertel schaffen, das ist ökonomisch betrachtet ein Schnäppchen. Und genau das macht es ja so arg einfach. Aber jetzt kommt der Grund, warum der Bericht eben keine Jubelmeldung ist. Also Anthropic warnt ja in diesem Bericht von sich selbst. Sie sagen, der Flaschenhals, der eigentliche Engpass in der KI-Entwicklung ist nicht mehr das Schreiben von Code, das macht die Maschine. Der Engpass ist der menschliche Überprüfer, also das menschliche Überprüfen von Code. Denn wenn die KI bald besseren Code schreibt als jeder Mensch, und Anthropic sagt, das kommt im nächsten Jahr, sicher, dann sind wir Menschen kognitiv und zeitlich gar nicht mehr in der Lage, diesen Code schnell genug oder tief genug zu kontrollieren. Wir können dann nur noch zugucken und hoffen, dass es passiert. Und ich will das mal mit so einer Analogie greifbar machen, weil das so ein abstrakter Punkt ist. Aber wahnsinnig wichtig. Also stellt euch vor, ihr seid ein Lektor in einem Verlag. Früher habt ihr ein Buch im Jahr gelesen und Korrektur gelesen, in Ruhe, Wort für Wort. Und jetzt schreibt euer Autor, die KI, plötzlich tausende Bücher im Jahr und ihr sollt die alle prüfen und freigeben. Was passiert? Ihr könnt es nicht. Ihr lest nicht mehr alles. Ihr fangt an zu überfliegen, ihr winkt durch und irgendwann gibt ihr eine Sache frei, die ihr eigentlich gar nicht mehr richtig verstanden habt. Einfach, weil es zu viel und zu schnell ist. Und genau das ist die Gefahr bei dem KI-Code. Nicht, dass die Maschine bösartig wird, sondern dass wir Menschen den Überblick verlieren, weil wir mit dem Tempo nicht mehr mitkommen. Und das Ding in den Betrieb das geht in den Betrieb. Und keiner hat das mal geprüft und keiner weiß, was da wirklich passiert. Anthropic hat tatsächlich parallel dazu am 5. Juni öffentlich gefordert, dass die Branche ein Bremspedal entwickelt, aber jo, ein Bremspedal, also ein technischer Mechanismus, mit dem man die Einführung vor sich selbst verbesserter KI verlangsamt oder anhalten kann. Jo, der Mitgründer, also Jack Clark, hat gesagt, schon jetzt würden rund 80% der Programmierarbeiten bei Anthropic von selbst erledigt und in ein paar Jahren könnte die Richtung 100% gehen. Und sie plädieren sogar für die Möglichkeit einer koordinierten weltweiten Entwicklungspause. Ja, mit dem ehrlichen Eingeständnis, eine Pause von einem einzelnen Labor wäre recht sinnlos, weil die anderen ja weitermachen. Und das fand ich ein starkes Bild. Sie sagen, das ist viel schwerer zu kontrollieren als bei Atomwaffen, weil man eine KI ja nicht von Satelliten aus sehen kann, wie man Raketensilos sieht. Ein KI-Training läuft einfach in irgendeinem Rechenzentrum unsichtbar Und jetzt leg das mal, und heute, ja, heute launchen sie das Ganze. Also das ist ein bisschen eine Heuchlerei. Das ist ja. Und wenn man das jetzt mal umlegt, warum machen sie das? Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, also die Gegenposition, weil ich glaube, man sollte die ganze Anthropic, die guten, verantwortungsvollen Mana-Erzählungen nicht einfach so schlucken. Also das hatten wir auch schon mehrfach diskutiert. Stelle ich mal die simple Frage, wem nutzt so eine Pause eigentlich? Und dann guckt euch an, wer da nach der Pause ruft. Und es ruft ausgerechnet die Firma, die gerade ganz vorne steht mit dem besten oder einem der besten Modelle, ist gerade dabei, ist ihre eigenen Börsengang im Oktober vorzubereiten. Und jetzt überlegt mal, wenn tatsächlich alle anderen pausieren würden, wer profitiert am meisten davon? Naja, genau, der ganz vorne schon ist, ne? Anthropic friert sozusagen das Rennen ein, während sie gerade in Führung liegen. Jeden Tag Pause zementieren sie ihre Position als Nummer 1. Die Konkurrenz darf nicht aufholen und Anthropic sitzt schön und sicher an der Spitze und kann in aller Ruhe seinen IPO durchziehen. Ja, das würde man, als würde man beim einem Läufer, der gerade in Führung liegt, mitten im Rennen rufen: Leute, lass uns mal alle kurz stehen bleiben und über die Gefahren des Laufens reden. Ja, klar, bequem, wenn man vorne ist. Ich sag nicht, dass die Sorgen erfunden sind. Die Zahlen sind real und beeindruckend. Aber man muss die Botschaft eben auch durch die Brille des Eigeninteresses lesen. Eine Pause, die zufällig genau dem nützt, der sie fordert, ist immer ein bisschen verdächtig. Und ich finde, das gehört dazu, wenn man ehrlich sein will. Nicht alles, was unter dem Banner Sicherheit und Verantwortung daher kommt, ist auch frei von Geschäftskalkül, sage ich jetzt einmal. Es gibt noch eine menschliche Seite, die ich erwähnen will, weil sie mich getroffen hat. In dem Bericht steht, dass es unter den Ingenieuren eine Art existenzielle Krise gibt. Also die ganze Kultur von Kollegen, die sich gegenseitig helfen: Hey, kannst du mal kurz über den Code, über meinen Code drüber gucken? Man sitzt zusammen, debuggt was am Nachbartisch, deine, so eine Art kleine Geschenkökonomie unter Kollegen, ja, das verschwindet halt komplett, weil die Maschine alles sofort und steril erledigt. Und manche Mitarbeiter berichten von einem Gefühl der Bedeutungslosigkeit, weil sie den Bezug zu den Systemen verlieren, die sie eigentlich überwachen sollen. Und das finde ich ehrlich gesagt einer der unterschätztesten Aspekte der ganzen KI-Geschichte. Wir reden immer über Jobs, die wegfallen, aber wir reden zu wenig über den Sinn, der wegfällt. Auch bei den Leuten, die ihre Jobs behalten. Aber jetzt, und jetzt wird es spannend, weil hier kommt der Widerspruch, der mir diese Woche keine Ruhe gelassen hat. Auf der einen Seite haben wir diese Firma Anthropic, die mahnt, die warnt, die Bremspedale fordert, die nach Regulierung ruft, die gute, vorsichtige, verantwortungsvolle KI-Konzerne, der Konzern. Und auf der anderen Seite, in derselben Woche, kommen Berichte raus, dass genau diese Anthropic einige Ingenieure direkt in die geheime Abteilung der NSA eingebettet hat. NSA, das ist die National Security Agency, also der größte Geheimdienst der USA, der für Abhören und Cyberoperationen zuständig ist. Und für sowas gibt es sogar einen Fachbegriff, den ich heute nicht vorbehalten will, weil er so entlarvend ist. Man nennt diese Leute Forward Deployed Engineers, also wörtlich übersetzt nach vorne entsandte Ingenieure. Das ist eigentlich so Military Speech. Forward Deployed sagt man über Truppen, die direkt an die Front geschickt werden. Und genau das macht Anthropic. Sie schicken ihre besten Köpfe direkt an die Cyberfront, mitten rein in den Geheimdienst. Und was machen die da? Die nehmen dieses Mythos, also die ungefilterte Vollversion, von der wir ja Normalsterblichen seit gestern nur die Fable 5-Fassung mit den Sicherheitsfiltern bekommen. Dasselbe Modell, das ihr euch eben im also mit dem Faktor 52 beschrieben habe, und setzen es als offensive Cyberwaffe ein gegen die kritische Infrastrukturnetzwerke von geopolitischen Rivalen, also vor allem China und Iran. Das heißt konkret, die KI sucht in der KI, also in den IT-Systemen des Gegners in Echtzeit nach Sicherheitslücken, nach sogenannten Zero Days. Also Zero Day ist ein Schwacher, den noch niemand kennt und für die es noch keinen Schutz gibt, deswegen der Name. Das ist die Verteidiger haben 0 Tage Zeit, sie zu schließen. Und die KI generiert dann vollautomatisch den passenden Angriffscode, einen sogenannten Exploit, um durch die Firewall, also durch die Schutzmauer des Gegners durchzukommen. Und versteht mal, was das bedeutet. Also dieselben übermenschliche Fähigkeit, die Claude nutzt, um in Sekunden Code zu schreiben und Forschungsprobleme zu lösen, lässt sich umpolen, um in Sekunden zehntausende Schwachstellen der digitalen Infrastruktur eines Landes zu finden und auszunutzen. Menschliche Verteidiger in den Sicherheitszentralen haben gegen sowas keine Chance. Die sind von der Geschwindigkeit und Komplexität völlig überfordert. Und jetzt schließt sich der Kreis zum Block 1. Ihr erinnert euch an Project Glasswing, das Programm über das ausgewählte Partnerzugang zu ungefilterten Mythos-Versionen bekommt. Offiziell für Cyberabwehr und kritische Infrastruktur. Wir haben Glasswing im Podcast auch schon mal, also schon mehrfach gesprochen. Da hat sich ja dieses zerstörerische Potenzial auch schon gezeigt. Eine KI, die tief in Netzwerke eindringt, die das Rauschen von echten Signalen trennt und die Schutzmechanismen systematisch aushebelt. Das ist keine Theorie mehr. Das ist getestet. Und deshalb wird mir bei dem freundlichen Wort Zugangsprogramm eben nicht ganz warm ums Herz. Und das muss an der Stelle mal kurz inhalten. Ich finde, das ist ein Punkt, an dem man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen sollte. Wir reden hier nicht über eine etwas bessere Antivirensoftware. Wir reden über die Möglichkeit, dass eine einzige Maschine in der Lage ist, vollautomatisch und in Echtzeit die digitale Verteidigung eines ganzen Landes zu durchlöchern. Und das verschiebt das Machtgefüge zwischen Staaten dramatisch und unwiderruflich. Wer diese beste KI-Cyberwaffe hat, hat einen Vorteil, der mit klassischen Waffen kaum noch vergleichbar ist, weil er unsichtbar ist, weil er sofort wirkt und weil man ihn nur schwer zurückverfolgen kann. Und das ist so brisant, dass dieser Vorfall inzwischen sogar offiziell in einer internationalen Risikodatenbank, also der OECD AI Incident Database, als ernstzunehmender KI-Vorfall geführt wird, weil die Gefahr besteht, dass so ein autonomer Angriff aus dem Ruder läuft und zivile Infrastruktur trifft, Strom, Wasser, Banken, was auch immer. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich paradox nenne, und das muss ich euch ganz klar auseinanderziehen, weil es leicht zu verwechseln ist. Es gibt nämlich noch eine zweite Militärgeschichte über Anthropic diese Woche. Die geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und zwar ersetzt das Pentagon, also das US-Verteidigungsministerium, gerade aktiv Claude in seinen geheimen Militärsystemen. Warum? Weil Anthropic sich weigert, bestimmte Schutzschranken zu entfernen. Also Anthropic hat von Anfang an 2 rote Linien. Erstens keine Massenüberwachung von US-Bürgern und zweitens keine vollautonomen Waffen, die ohne menschliche Freigabe auf Menschen zielen. Und an dieser roten Linie hält der Anthropic fest, dass der Verteidigungsminister oder Angriffsminister, wie er sich, glaube ich, nennt, Pete Hegseth, hat Anthropic deshalb sogar zum Lieferkettenrisiko erklärt, das hatten wir auch schon, und sucht jetzt nach einer Alternative bei OpenAI, Google oder XAI. Acht andere Firmen sind für die geheimen Systeme freigegeben. Anthropic gehört jetzt aber nicht dazu. Und jetzt stellt sich, versteht ihr vielleicht das Paradoxon? Auf der einen Seite verklagt Anthropic sogar das Pentagon, weil es Claude in harmlosen Verwaltungsbereichen blockiert. Und auf der anderen Seite sitzen Anthropics beste Leute in der tiefsten, geheimsten Ebene der NSA und bauen Cyberwaffen. Also zu sicher fürs Pentagon, aber Cyberwaffen für die NSA passt irgendwie nicht wirklich zusammen. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und ich glaube, der ehrliche Punkt ist, es ist nicht unbedingt ein direkter Widerspruch, auch wenn es sich so anhört. Es sind zwei verschiedene Behörden. Das Pentagon ist Militär, die NSA ist Geheimdienst. Es sind zwei verschiedene Modelle. Das normale Claude, das im Pentagon eingesetzt wird, und das geheime Mythos bei der NSA. Es sind zwei verschiedene Ansätze, also Einsätze, und das eine sind autonome Waffen auf dem Schlachtfeld, das andere ist Geheimdienst, Cyberkrieg. Aber das ist mein ehrlicher Punkt, egal wie man das auseinanderdividiert, am Ende bleibt ein ungutes Gefühl. Eine Firma, die öffentlich vor der Gefahr ihrer eigenen Technik warnt und ein Bremspedal fordert, baut gleichzeitig genau diese Technik zur Waffe aus. Und ich finde, dieses Spannungsverhältnis sollte man nicht glatt bügeln. Das sollte man aushalten und benennen. Und jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin beim Bremspedal gesagt hatte. Anthropic verkauft sich ja als die ethische, prinzipientreue Firma. Wir machen keine autonomen Waffen, wir machen keine Massenüberwachung, wir sind die Guten. Aber wenn dieselbe Firma ihre Forward-Deploy-Engineers in die NSA schickt, um offensive Cyberwaffen zu bauen, dann verstößt das damit ziemlich offensichtlich gegen genau diese Prinzipien, mit denen sie wirbt. Und deshalb mein Rat an euch, und das gilt eigentlich für die ganze Branche, glaubt diesen Hochglanzerklärungen von verantwortungsvollen Konzernen nicht blind. Nicht, weil die alle böse wären, sondern weil hinter jedem dieser Auftritte eben auch knallhartes Geschäft und knallharte Geopolitik stecken. Die warnen vor den Gefahren, sie fordern die Pause, sie pochen auf die Prinzipien und gleichzeitig kassieren sie Milliarden, bereiten ihren Börsengang vor und bauen Waffen für den Geheimdienst. Und das ist alles dieselbe Firma in derselben Woche. Und genau diese Gleichzeitigkeit muss man sehen, um zu verstehen, was hier wirklich gespielt wird. Weil das finde ich eigentlich das eigentliche Bild des Jahres 2026. Wir haben eine KI, die sich selbst um den Faktor 52 beschleunigen kann, die Mathe auf Spitzenniveau löst, die ihren eigenen Code schreibt und exakt dieselbe Maschine wird, wenn man sie umdreht, zur präzisesten Cyberwaffe, die es je gab. Beides ist dieselbe Technologie, beides passiert gleichzeitig. Und die Leute, die es am besten wissen müssten, die erbauen selbst und rufen nach einer Pause und drücken gleichzeitig aufs Gas. Und das ist, glaube ich, der ehrlichste und zugleich unbequemste Satz, den ich heute quasi mitgegeben habe. So, brauche jetzt nochmal einen Schluck Kaffee. Nach dieser schweren Kost lasst uns einen Schritt zurücktreten und aufs große Bild schauen, denn da passiert gerade auch was Faszinierendes und es ist sozusagen die politische Antwort auf alles, was ich heute erzählt habe. Die Frage, die jetzt aufkommt, lautet nämlich, wenn diese KI-Firmen so unfassbar wertvoll und so unfassbar mächtig werden, wem sollte die KI eigentlich gehören? Und das Spannende ist, diese Frage kommt gerade aus beiden politischen Lagern gleichzeitig, von links und von rechts. Und das passiert wirklich selten, dass sich die beiden in irgendwas einig sind. Fangen wir mal links an, mit Bernie Sanders. Den kennt ihr ja vielleicht, das ist der Senator, der linke Mann der amerikanischen Politik, der hat einen Gesetzentwurf vorgestellt mit dem Namen American AI Sovereign Wealth Fund Act, also Sovereign Wealth Fund. Das muss ich erklären. Das heißt Staatsfonds, das ist ein staatlicher Investmentfonds. Das bekannteste Beispiel ist in Norwegen. Die haben mit ihren Öleinnahmen über Jahrzehnte einen riesigen Staatsfonds gebaut, der heute Anteile an Firmen in der ganzen Welt hält. Und die Gewinne kommen dem ganzen Lande zugute. Und genau das will Sanders für die KI, sein Plan, eine einmalige Steuer von 50% zahlbar in Geld, also nicht in Geld, sondern in Aktien, auf die führenden KI-Firmen, also OpenAI, Anthropic, xAI und so weiter. Das heißt, der Staat würde die Hälfte dieser Firmen bekommen, die Stimmrechte mit je einem Sitz im Verwaltungsrat jeder Firma. Und das erklärte Ziel ist, der Staat soll Entscheidungen blockieren können, die den Bürger schaden. Und die Gewinne, die Dividenden, sollen an die Öffentlichkeit ausgeschüttet werden. Die Begründung von Sanders ist, diese Firmen sind mit öffentlichen zugänglichen Daten trainiert worden, mit unseren Texten, mit unseren Bildern, mit unserem Wissen aus dem Internet und schaffen damit gigantischen Wert. Also sollte auch die Gemeinheit, also die Allgemeinheit davon was abkriegen. Und das ist, wenn man ehrlich ist, gar nicht so abwegiges Argument, denn diese Modelle, die jetzt Billionen wert sind, die haben ja gelernt, indem sie im Grunde das gesamte Internet verfügt haben. Alles, also alles, was Millionen von Menschen über die Jahrzehnte im Netz geschrieben haben. Jeder Blogbeitrag, jeder Wikipedia, jedes Forum, das war quasi die Rohstoffquelle. Und jetzt verdienen ein paar wenige Firmen damit unvorstellbare Summen. Da kann man schon die Frage stellen, ist es fair, dass der Wert aus diesem Wissen von uns allen entstanden ist, am Ende nur bei einer Handvoll Aktionäre im Silicon Valley landet? Ich sage nicht, dass Sanders Lösung mit der 50% Richtung die richtige ist. Ich denke, es gibt eine bessere Lösung, nämlich Steuern. Aber die Grundlage dahinter finde ich absolut berechtigt. So, und jetzt der überraschende Teil. Man würde ja denken, das Trump-Lager, also die Rechten, die schreien sofort Sozialismus, Finger weg von den Firmen. Aber das ist die eigentliche News. Das Trump-Lager findet die Grundidee gar nicht so schlecht. Nur in kleineren Maßstab. Also Trump hat am 5. Juni an Bord der Air Force One bestätigt, dass seine Regierung schon seit über einem Jahr mit OpenAI über eine direkte Staatsbeteiligung verhandelt. Die Öffentlichkeit werde so, Zitat, praktisch zum Partner. Und ein Forschungsinstitut, also das Cato-Institut schätzt, dass das Weiße Haus ohnehin schon an 20 Privatfirmen Beteiligungen hält, also Anteile, Optionen, oder Golden Shares, also Sonderaktien mit Vetorechten. Der eigentliche Streit dreht sich also gar nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie viel. Bernie Sanders sagt 50%, Sam Altman, der Chef von OpenAI, sagt prinzipiell ja, aber 50% auf gar keinen Fall. Die Branche selbst favoriert eher so 1-5% als Beitrag zu einem öffentlichen Fonds. Also irgendwo zwischen 1 und 50% wird sich das wohl irgendwo einpendeln. Das ist zwar eine riesige Spanne, aber ja. Was bedeutet das jetzt für uns ganz praktisch? Direkt betroffen seid ihr und ich hier davon erstmal nicht. Aber es gibt eine Einordnung, die ich wichtig finde. Wenn der Staat Miteigentümer eines KI-Labors wird, dann ändert das langfristig deren Anreize. Also die Preisgestaltung, die Produktstrategie, die Frage, in welche Länder Technologie exportiert werden darf. All das sieht anders aus, wenn der Staat mit am Tisch sitzt. Das heißt, für jeden, der strategisch auf eine bestimmte KI-Anbieter setzt, also mögliche Teilverstaatlichung, ist ab jetzt ein neuer Risikofaktor, den man im Hinterkopf behalten muss. Nicht dramatisch, aber er gehört auf die Linie. Und im Grunde schließt sich damit auch der Kreis zu allem, was ich heute erzählt habe. KI ist so mächtig, so wertvoll und so gefährlich geworden, dass jetzt von allen Seiten die Hände danach greifen. Also Anthropics, rationiert den Zugang zu dem, zur besten Intelligenz. Apple greift nach den Schnittstellen zu euch. SpaceX greift nach den Rechenleistungen. Geheimdienste greifen nach der Schlagkraft. Und jetzt greift auch noch der Staat nach dem Eigentum. Jeder will ein Stück vom Kuchen. Und das zeigt einfach, was für ein historischer Moment gerade ist. Ja, schon lustig. So, meine Lieben, das war eine Menge, ich weiß. Lass mich das mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr mit einem klaren Kopf vorausgeht. 5 Dinge nehmt mit aus dieser Folge. Erstens, die Story der Woche am Tropic hat mit Fable 5 das stärkste öffentlich verfügbare KI-Modell rausgebracht. Aber es ist dasselbe Modell und dasselbe Modell wie das geheime Mythos. Nur mit Filtern, es fliegt nach zwei Wochen aus der Abo-Flatrate und es kam 4 Tage nach Anthropics eigener Warnung vor genau solcher KI. Zweitens, WWDC war eine Bestätigungsveranstaltung, also Siri läuft auf Google, die Modellwahl war regulatorisch absehbar, Apple baut sich eine private Cloud, quasi die Mautstation, an der künftig die KI-Labore zahlen. Die KI zieht damit endgültig ins Endgerät ein. Dann drittens, die KI wird teurer und unkalkulierbarer. Auch dieses freie Token-Nutzung ist zu Ende, also die Subvention von Tokens ist zu Ende. Das Ende der Flatrate bei GitHub Copilot ist quasi der Vorbote und selbst Google muss sich Rechenleistung von SpaceX mieten, weil Strom und Chips der echte Engpass sind, auch wenn das vielleicht noch andere Interessen auch noch gibt, wie wir geredet haben. Viertens, klein schlägt groß. Die spannendsten Modelle neben Fable sind gerade die kleinen, effizienten, die lokal laufen und sich was merken. Und fünftens, der schwerere Teil, KI baut inzwischen ihren eigenen Code, über 80% bei Anthropic, und wird gleichzeitig als Cyberwaffe eingesetzt. Und sogar der Staat will jetzt etwas mitbesitzen. Und ein kurzer Ausblick, was nächste Woche dran ist. Da steht einiges an. Diese Woche wird es konkret mit an der Börse, also SpaceX Börsengang wird am morgen, dem 12., also morgen am 11. bepreist und erster Handelstag ist der Freitag, der 12. Unter dem Kürzel SPCX. Und hier ist die Bewertung von 1,75 Billionen Dollar einer der größten Geschichten. Das wird sich zeigen. Wer da mitzeichnen will, muss diese Woche entscheiden. Aber kleiner Reminder, das ist keine Anlageberatung. Das müsst ihr schon alles selbst wissen. Außerdem warten wir weiter auf 2 Modelle, die angekündigt wurden. Claude Sonnet 4.8, was wahrscheinlich jetzt wurscht ist, mit Fable 5 und Gemini 3.5 Pro, das sich immer noch verzögert. Also da könnte jetzt noch einiges kommen. Nächste Woche ist dann auch hoffentlich wieder Christian wieder dabei. Dann gibt's wieder das gewohnte Hin und Her und ich bin gespannt, was er zu den ganzen Anthropic-Geschichte sagt, weil ich glaube, da haben wir noch einiges zu diskutieren. Und jetzt seid ihr dran. Ich habe heute eine ziemlich steile These rausgehauen und ich kann mich auch irren. Das gehört dazu. Deshalb schreibt mir gern, was ihr davon haltet. Was seht ihr anders? Was habe ich übersehen? Vor allem bei der Fable-Geschichte. Würdet ihr das beste Modell würdet ihr verzahlen oder reicht euch die zweite Reihe? Oder bei der Frage, wie man im Unternehmen mit der KI-Assistenten umgeht, da interessiert mich eure Praxis brennend. Schreibt mir, ich lese das wirklich alles. Das war KI und Tech2Go, der Praxis-Bitch. Heute solo mit mir. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und passt mehr auf eure Daten auf. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.